Folge 2. Good morning, stranger. Good morning, sun. Herzlich willkommen. Mein Name ist Simon Schwarz und ich sitze hier mit
Manuel Ruberl. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann auch immer Sie das hören.
So ist es. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Wir sitzen hier in Wien heute. Wo sitzen wir?
Wir sitzen heute bei mir zu Hause. Du bist freundlicherweise extra aus Berlin angeflogen.
Ich bin gestern angeflogen, ja. Richtig.
Und hast, was mich wirklich sehr beeindruckt hat, selber das Equipment aufgestellt, weil ich tue ja immer nur so, als würde es mich interessieren, aber du hast jetzt Mikros besorgt von Bernie. Danke, Bernie. Hast dir ein Gerät gekauft?
Ein Gerät gekauft, ein professionelles Gerät gekauft. Mit dem nehmen wir jetzt auf. Mhm. Wenn Sie diesen Podcast hören, dann hat es funktioniert. Wenn Sie ihn nicht hören, hat es nicht funktioniert. Das kann man schon mal sagen.
Richtig.
Oder? Ja. So ist es. Ja, ich bin gestern extra aus Berlin angereist, um mit dir heute diesen Podcast aufzunehmen. Und meine Anreise war spektakulär. Ich bin zu meiner Schande, muss ich gestehen, ich bin geflogen, aber es ging sich zeitlich nicht anders aus mit der Bahn, leider Gottes. Mein Sohn ist letztens, apropos, kurzer Zwischensatz, mein Sohn ist letztens aus Wien nach Berlin zurück nach Hause gefahren. Mit dem Zug, ganz ordnungsgemäß, wie man es machen sollte. 17 Uhr Hauptbahnhof Wien einsteigen und um 1 Uhr wäre er vorschriftsmäßig in Berlin angekommen. In Nürnberg hätte er umsteigen sollen. Bis Passau ging alles pünktlich und tatsächlich meinte er ab der deutschen Grenze, das soll jetzt hier kein, also doch, das soll ein DB-Pashing werden.
Ja, ja.
Ist leider so. Was ist sinnlos,
das Pashing schreibt man mit Bertha.
Mit Bertha. Das ist
wie dein Hund früher hieß das übrigens. Ist,
aber du
Bashing, nicht Pashing. Es ist Bashing. Auch Passau und nicht Passau. Aber das ist jetzt nur.
Aber habe ich jetzt?
Du hast Pashing.
Und Passau gesagt.
Nein, Passau hast du nicht gesagt.
Also
wunderbar. Okay, ich wollte nur kurz reingescheiteln.
Das ist gerade ein Simon Schwarz Special.
Simon Schwarz fällt mir dazu ein, mein Bruder sagt ja seit Jahren, wenn ich mit ihm telefoniere und dann fragt, weil wir immer auch von dir sprechen, weil du in meinem Leben eine zentrale Rolle spielst, fragt er immer, wie geht's dem Simon Black?
Ja, Simon Black.
Finde ich schön, wenn die abenteuerliche Reise des Simon Black.
Ja, nein, eben. Also wir schweifen ordentlich ab, stelle ich fest. Wir schweifen ab, aber es ist auch richtig so, weil es passt ja alles zusammen bei Reisen. Und auf das Simon Black komme ich gleich zurück.
Ja, bitte.
Mir ist was Ähnliches gestern passiert, aber jetzt zuerst einmal, ich bin sicherheitshalber doch geflogen, weil ich ja pünktlich hier sein musste und ich auch Zeitdruck hatte, weil ich gerade drehe. Er ist, bis Passau war er pünktlich und in Nürnberg hatten sie schon über 3 Stunden Verspätung. Verspätung. Sie haben nicht über 3 Stunden gebraucht von Passau nach Nürnberg, sondern sie hatten über 3 Stunden Verspätung. Dann hieß es, alle sitzen bleiben, die nach Berlin umsteigen wollen, weil es gibt keine Anschlüsse mehr. In Frankfurt gibt es noch einen Zug, der nach Berlin kommt. Der ging dann um 2 Uhr und um 9.30 Uhr war er dann endlich in Berlin.
Ich bin mit dem Zug vor 2 Wochen nach Leipzig gefahren. Da war in beiden Klassen und im Speisewagen so, dass die Leute auf dem Boden saßen und ich dann irgendwann einmal auf die Toilette musste und die Schaffnerin gemeint hat, es gibt leider keine Toiletten, die sind zu, die funktionieren nicht. Das ist wirklich, ich bin ein großer Deutschland-Fan, wirklich in fast allen Fragen. Wir haben ja auch hier auch ein großes Demokratie-Thema, wie du in der ersten Folge schon angesprochen hast. Das ist in Deutschland alles viel besser. Vieles ist besser, das meiste ist besser.
Aber die Deutsche Bahn ist ein Desaster. Wirklich überhaupt nicht.
Also das ist die Berliner Verwaltung und die Deutsche Bahn.
Ja, es ist leider wirklich schrecklich. Die Deutsche Bahn ist so tragisch und ich finde es wirklich wahnsinnig schade. Ich finde es traurig.
Ja, weil wir solidarisieren uns selbstverständlich mit der letzten Generation. Auch dazu könnte man sprechen. Ich habe in Berlin, bin ich tatsächlich mal reingekommen in so einen Moment, wo die da sich festgeklebt haben und
toll.
Die Autofahrer dann völlig ausgelassen sind. Meistens Männer.
Ich komme zu spät in die Arbeit.
Ja. Dann fragt man sich, es ist kein Wunder, dass in diesem Breitengraben der Faschismus einen schönen Nährboden gefunden.
Das ist richtig, ja. Es ist wahnsinnig aggressiv, wie gegen die vorgegangen wird. Auch, aber was ich spannend finde, und wir dann, liebe ZuhörerInnen, wir werden irgendwann anfangen mit diesem Podcast, keine richtig. Angst, aber das machen wir jetzt noch fertig. Wahnsinnig aggressiv, aber nicht nur von der Politik und auch nicht von rechts außen, sondern, also natürlich auch rechts außen, sondern auch ganz konservativ mittig.
Ja.
dann sogar mittig eher links und von der Presse, und zwar links und rechts, wie ich finde. Jetzt langsam hört man auch andere Stimmen, aber es war wirklich so, dass es in den ersten Monaten losging. Alle haben drauf eingeschlagen und es sofort das Terrorismus irgendwie
ja, abgetan. Interessanterweise hast du mich darauf aufmerksam gemacht, nämlich nicht nur von sogenannter rechter Presse, sondern auch vom klassischen Feuilleton.
Ja,
und also finde ich auch. Sogenannten Qualitätsmedien,
ja, genau.
Also zu Recht auch so genannt. Ich meine, genau. Ich will jetzt keine Presse-Bashing betreiben, aber es ist interessant, dass wirklich einheitlich da junge Menschen, denen der Planet ein Anliegen ist, als Terroristen hingestellt werden.
Genau,
das ist
genau.
Schon bedenklich.
Ich finde auch. Ich finde es auch ein bisschen fraglich, wie hart da. Man kann das diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Klar, logisch. Aber das wurde nicht diskutiert, sondern es wurde gleich richtig drauf losgeprügelt. Und das finde ich tatsächlich sehr fraglich. So, jetzt stellt sich mir die Frage, wollen wir noch kurz über Reisen, die Anreise sprechen oder verschieben wir das aufs nächste Mal, weil es gibt beim nächsten Mal wieder eine Anreise.
Ich lasse das gerne dich entscheiden. Du bist ja hier der Host, ich bin ja nur der Beisitzer, um das nochmal zu sagen. Wir sind aber auf was draufgekommen.
Das wäre eine klassische Beisitzerentscheidung.
Es ist eine Beisitzerentscheidung. Dann würde ich sagen, bleiben wir noch ganz kurz beim Reisen, weil wir auch eine gemeinsame schöne Reise hatten in der Zwischenzeit.
Mhm.
Und du mich auf etwas aufmerksam gemacht hast, dass ich auch im ersten Podcast gleich mal gelogen habe, dass ich noch nie einen Podcast gemacht habe. Es stimmt gar nicht. Ein Freund von mir hat mich darauf aufmerksam gemacht. Nicht du, du hast es dann recherchiert. Ich habe schon mal für die Wiener Linien einen Podcast gemacht.
So ist es.
Die im Gegensatz zur Deutschen Bahn sehr gut funktionieren nämlich.
Das ist richtig. Das ist richtig. Aber, ja?
Ja.
Nein, ich hatte da einen Punkt sogar dafür extra. Aber
ach so. Ja. Da bin ich wieder zu schnell.
Da bist du jetzt wieder, du schießt schon wieder vor.
Ja, aber ich weiß, wir leben in Zeiten, wo man einfach zack, zack, zack.
Es muss schnell gehen.
Themen droppen,
Alter, es muss weitergehen. Komm, schnell, weiter, los.
Ja, aber du hast eine wunderbare Dramaturgie gemacht und ich verpusche sie dir so wieder. Insofern, bitte entscheide du.
Warte, wir springen zurück.
Habe ich mich bewegt mit dem Kabel, gell?
Ja, du hast es tatsächlich kurz mal dagegen geschlagen.
Mhm. Du hast dich...
Entschuldige.
Ich kenne dich jetzt schon sehr lange und du hast dich noch nie so gut auf irgendwas vorbereitet. Ich bin wahnsinnig beeindruckt und möchte das nicht bremsen. Ich habe verschiedene Unterlagen bekommen, PDFs mit Notizen und pfusch schon wieder rein. Bitte, deswegen mach du jetzt...
Du möchtest den Fuß ein bisschen weiter rüber? Ja, so ist besser.
Okay.
Entschuldige.
Macht nichts. Also, das Reisen.
Das Reisen.
Hack mal ab, lass mal an dem Punkt stehen.
Würde ich fast sagen. Ich muss kurz.
Das ist der Nachteil am Schneiden. Ja. Wenn wir jetzt wüssten, es wird nicht geschnitten, wofür ich hier bin, weil ich finde, Fehler sind unterschätzt.
Ja, das ist richtig. Ja.
Dann würde man einfach jetzt weitermachen.
Dann würde man es weitermachen. Und das überlege ich schon für den Schnitt plötzlich.
Genau. Und das ist interessant, weil da sind wir auch mitten schon im Thema drinnen. Die Folge heißt Keine Erwartungen.
Ja.
Und wir wollen ja hier auch immer den Probenprozess unseres Stückes. Und wir haben die Idee gehabt, was ich sehr lustig finde, dass die Figur Simon auf der Bühne auch immer glaubt, dass sie auf einem Filmset ist. Und wenn sie sich auf der Bühne verspricht oder wenn ein Zuschauer oder eine Zuseherin laut ist, immer glaubt, man kann unterbrechen oder wo ist die Maske und so. Und das ist jetzt auch passiert. Du hast jetzt siebenmal mit einem Satz begonnen.
Ich habe siebenmal mit einem Satz begonnen,
weil die Hälfte der Leute wäre jetzt schon angefressen. Was macht der da?
Was macht der da? Naja gut, vielleicht fänden sie es auch lustig.
Sie fänden es sicher lustig.
Kann auch sein, weil man mich verzweifelt plötzlich da sitzen sieht, weil ich wirklich nachdenke, scheiße, jetzt, wie mache ich das? Meine Dramaturgie, die ich mir aufgeschrieben habe, ich habe doch einen Plan, weil so kann man es gut schneiden.
Genau.
Dabei schneide ich es nicht einmal selbst.
Richtig. Du hast für alles Leute.
Für alles.
Für alles.
Wobei aufgebaut habe ich halt selbst.
Richtig, ja, das ist ja das Erstaunliche.
Und ich hoffe wirklich, dass es funktioniert, ja. Aber du hast es erwähnt, deswegen machen wir diesen Podcast unter anderem auch, weil wir ein Programm gemeinsam machen. So. Aber jetzt ist ganz, ganz wichtig, und das müssen wir uns angewöhnen, dass wir es immer am Anfang jeder Folge auch mitmachen, das ist quasi unser erster Fixpunkt, nämlich die Aufklärung der Fehler der letzten Folge oder was ist wahr. Oder war es eine alternative Wahrheit oder war es eine Lüge? Und wenn ja, was macht eine Lüge zur Lüge und ab wann ist es eine Lüge? Und da kommt's jetzt, erste Lüge in der letzten Folge, also erste Lüge, dramaturgisch weiß ich nicht, ob es die erste war in der Reihenfolge, aber du hast gesagt, du hast noch nie einen eigenen Podcast gemacht Und das ist falsch. Mhm. Du hast einen Podcast gemacht für die Wiener Linien, das hast du schon gesagt, können wir verwenden. Von vorher ist er auch viel besser, weil du gesagt hast, im Gegensatz zur Deutschen Bahn ist die pünktlich.
Richtig. Ich habe aber alles dazu schon gesagt. Ich habe gelogen, aber nicht wissentlich. Aber es ist trotzdem eine Lüge. Ich habe es einfach vergessen.
Ja eben, da ist die Frage, ist es eine Lüge oder ist es keine Lüge?
Weiß es nicht.
Eigentlich ist es keine Lüge. Aber das können Sie zu Hause ja entscheiden für sich.
Ja, aber es gibt ja den Terminus, nicht wissen schützt vor Strafe nicht.
Das ist richtig, aber das gilt, glaube ich, nicht dafür, wenn man behauptet, wenn du jetzt im Kongress sitzt und sagst, nein, ich habe noch nie eine Deckfirma eröffnet und du hast eine eröffnet und diese Deckfirma hat die Daten gestohlen von Millionen, 100 Millionen Menschen, dann ist es wahrscheinlich eine Lüge. Aber wenn du bei einem Podcast mit Simon Schwarz gemeinsam da sitzt und sagst, ich habe noch nie einen Podcast gemacht und dann fällt dir ein, ah scheiße, doch, ich habe einen für die Wiener Linien gemacht, glaube ich, ist das keine Lüge.
Gut, freut mich, danke.
Würde ich jetzt einmal sagen.
Freue mich über deine Absolution.
Na bitte, sehr gerne, sehr gerne. Dann auch eine Art von Lüge oder alternativer Wahrheit ist, die Farbberatung, die war richtig, die haben wir gemacht gemeinsam. Du hast gesagt, ich habe so schöne blaue Augen, habe ich schon lange nicht mehr. Ich habe eigentlich nur noch rote Augen und vor allem beim letzten Mal hatte ich, glaube ich, auch nur rote Augen und sie hören noch nicht mehr auf, rot zu sein.
Ja, aber das mischt sich mit dem strahlenden Blau sehr schön und hat dann sozusagen was Dramatisches. Also deswegen, ich finde, du wirst immer spannender. Das ist das Tolle. Deswegen wirst du auch immer weiterarbeiten, wenn man dich immer weiter besetzen wird.
Deswegen liebt man Sonnenuntergänge. Am Meer, das Blau und das Rot.
Du bist wie ein Sonnenuntergang. Das ist wirklich die schlechteste Metapher ever.
Deine Augen sind wie ein Sonnenuntergang in der Südsee. Das Blau verschwimmt im Rot der Sonne. Ja, weiß ich nicht. Aber ist es ein Versuch wert? Ist vielleicht ein Versuch wert. Ja, was haben wir noch? Genau. Und dann, das ist mir auch wichtig, dafür entschuldige ich mich jetzt auch, das ist keine Lüge, aber es stimmt natürlich trotzdem nicht. Ich neige dazu, mich wahnsinnig oft zu versprechen. Also wir haben ja am Anfang der Folge schon erfahren, ich kann nicht richtig betonen, eigentlich kann ich auch nicht sprechen, deswegen bin ich Schauspieler geworden, ich kann es wirklich überhaupt nicht. Mhm. Ich habe gesagt, ich habe es mir aufgeschrieben, letztens ja, mit Verdacht auf Bandscheibe.
Ja, stimmt. Das ist wirklich ein wahnsinniger Nullsatz. Oder? Verdacht auf Bandscheibe.
Verdacht auf Bandscheibe. Ich kann nur sagen, hoffentlich habe ich eine Bandscheibe.
Gott sei Dank hast du noch
Gott
eine.
Gott sei Dank habe ich welche.
Einige. Verdacht auf Bandscheibe.
Verdacht, ich habe Verdacht auf Bandscheibe.
Ja, du hast was Entzückendes. Ich kenne das von meiner Frau, die hat das auch. Wenn du dich in Rage redest zum Beispiel, verwendest du komplett falsche Worte auch.
Ja.
Im Satz. Also wirklich, als würden die Synapsen fehlgeleitet oder als
auch.
Hättest du zwischendurch Minischlaganfälle. So ganz kurze, die im System jetzt zum Glück nichts Grobes ausrichten, aber alles durcheinander bringen. Und das ist so, wie man so, wo man es trotzdem noch sinnerfassend hören kann. Aber es gibt ja so Beispiele, wenn man in einem geschriebenen Text Worte falsch schreibt, kann man sie sinnerfassend bis zu einem gewissen Grad trotzdem noch verarbeiten, irgendwann halt nicht mehr. Und das geht bei dir zum Glück auch noch. Wenn man dich gut kennt, ist es leichter. Und ich glaube, am Set hast du zum Glück den Status, dass sich die einfach denken, der ist Künstler, der spinnt.
Der spinnt. Der ist quasi wie Lars Eidinger, der sich immer ausziehen darf, überall.
Genau.
Und sich überall hinstellen darf, auch nackt, wenn er möchte, darf ich immer was Falsches sagen.
Richtig, ich finde es wesentlich sympathischer, dass du dich einfach nur versprichst und nicht jedem deinen Nudel zeigst die ganze Zeit. Aber das gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, auch an diesem Beruf.
Auch an diesem Beruf, ja.
Zum Glück.
Wobei lustigerweise gibt es in diesem Beruf oft, dass sich Männer, vor allem Männer, Schauspieler, sehr oft ausziehen. Weiß auch nicht warum. Ich kenne auch einen anderen Kollegen, der sich immer das Hemd aufmacht und sobald es geht, oben ohne herumläuft.
Das Schöne ist, dass wir den Beruf so sehr lieben, dass wir das in Kauf nehmen, dass es so viele Flaschen gibt.
Ja, stell dir vor, wie wäre das in einer Bank?
Ja, Stefan, richtig, in einer Bank, und der zieht sich, ich möchte gerne 40 Euro für meine Tochter einzahlen, der zieht sich aus.
Der sitzt immer mit nacktem Oberkörper da. Na, der macht das. Ja, ne, der braucht das. Das ist sehr frei, sehr künstlerisch.
Ja, das ist, der ist auf einem Prozess. Das ist eine Subtext-Geschichte.
Ja, oder? ist interessant. Das könnte man sich nicht vorstellen. Aber beim Film offensichtlich.
Ja, aber meine kleine Hoffnung ist an den Bewegungen, die jetzt gerade in die ganze Branche auch nicht zuletzt durch einen gewissen Mr. Weinstein in den letzten Jahren reingekommen ist, dass manches wirklich sozusagen in den letzten Zügen ist und dass man vielleicht erkennt, dass man nicht laut deppert und übergriffig sein muss, um ein interessanter Schauspieler zu sein.
Ich bin da noch nicht so hoffnungsvoll wie du.
Richtig, aber da kommen wir auch wieder zum Überthema dieser keine Erwartungen.
Keine Erwartungen haben wäre da jetzt gut, vielleicht wird es dann besser. Aber ich habe da ein bisschen, muss ich da trotzdem sagen, wir leben in einer Zeit, wo so Narzissmus so wahnsinnig hochgefeiert wird. Und das habe ich zuerst schon auf die gesamte Presse so ein bisschen, sind wir ja schon ein bisschen losgegangen, da ich der Meinung bin, sie verhalten sich teilweise falsch. Das ist das Nächste, wo ich der Meinung bin, sie verhalten sich falsch. Es wird zwar wahnsinnig gern darüber geschrieben, was alles für Verfehlungen in der Filmbranche stattfinden, zu Recht wird das geschrieben. Mhm. Aber es wird auch wahnsinnig gern über wahnsinnige Narzissten geschrieben und die werden hochgefeiert. Und da wird nie hinterfragt, ob diese wahnsinnigen Narzissten vielleicht auch Verfehlungen en masse
absolut
machen. Ja. Oder ich weiß nicht, wie ich den Satz zu Ende bringen soll. Aber,
Satz ist sicher fehlerfrei ziemlich gut durchgegangen. Ja, wir haben ja den Podcast, dass hier keine alles, was wir sagen, hat keine Folgen. Weil wir können behaupten, es hat nicht stattgefunden. Insofern finde ich schön, dass wir gleich uns hier ein bisschen auch mit der Hälfte der Branche verscherzen. Ich finde, ich würde dazu diese Theorie hineinwerfen. Möglicherweise ist das Zeitungswesen oder die Medienlandschaft oder auch vielleicht die Gesellschaft dann doch noch so spießig, dass man glaubt, wenn einer übergriffig ist, im Sinne von laut oder sich dauernd auszuziehen oder irgendwie Kunst mit Übergriff verwechselt, dass man das dann schneller mal als, wow, das ist irgendwie mutig und Rock'n'Roll und sonst was zu erkennen glaubt, ist aber völlig fehlgeleitet. Ich finde, wenn man sich zum Beispiel Paul McCartney anschaut, das ist der höflichste Mensch der Welt und der ist wirklich Rock'n'Roll. Diese Typen, die an einer großen Schauspielschule waren, dann immer in der Hochkultur sich bewegt haben und irgendwelche 80-jährigen AbonnentInnen glücklich machen, indem sie sich das Hemd ausziehen und ein bisschen rumhüpfen und rumschreien. Das hat nichts mit Rock'n'Roll zu tun, das hat nichts mit Schauspielerei zu tun und ich finde es auch, es hat auch nichts mit Kunst zu tun. Es ist einfach nur irgendjemand, es ist eine narzisstische Störung, nichts anderes. Lass es uns mal so klar benennen.
Ja, sehe ich auch so. Mir fällt eine Geschichte ein, meine Frau ist ja Regisseurin und hat es gibt eine berühmte amerikanische Schauspiellehrerin, die auf der ganzen Welt herumreist und auch gerne bei Filmakademien unterrichtet den Regisseuren und die müssen dann 3 Tage einen Workshop machen, wo sie sich die Seele aus dem Leib sozusagen kotzen. Und sie hat auch so einen Workshop gemacht, gemischt mit Schauspielern und RegisseurInnen und SchauspielerInnen. Entschuldige. Ich habe es falsch gemacht.
Ich huste kurz, weil jetzt, wo du dich schon versprochen hast, kann ich kurz husten.
Also versprochen habe ich mich nicht, aber ich habe es auch falsch gesagt.
Na, falsch. Bitte sprich weiter.
Es ist eh wurscht schon. Es ist eh schon wurscht. Du bist Dabeisitzer, du kannst es dann korrigieren und sagen, was ich meine.
Ich werde es dann Korrektur lesen, schneiden. Nein, schneiden tut es nicht ich, glücklicherweise.
Glücklicherweise.
Bitte, sprich.
So. Auf jeden Fall, das Ganze, und das kommt mir ja oft so vor, und ich kenne das auch aus meiner Ausbildung noch, das System Schauspielerausbildung oder Schauspielerinnenausbildung ist ja, da kommt es ja oft vor mit Demütigung und bla bla bla, so anderes Thema, das lasse ich jetzt mal weg. Auf jeden Fall steigert man sich da so hinein und einer hat sich dann, also es müssen auch alle gemeinsam weinen und du wirst auch total niedergemacht, wenn du das nicht gut kannst und so. Und bei diesem Workshop hat sich dann einer ausgezogen und erklärt, wie wichtig ihm das ist, dass er jetzt nackt vor allen sitzt und er hat großen Beifall von allen bekommen. Und das finde ich auch, das ist ein bisschen, was du erzählst, ist völlig absurd. Das zieht sich einer aus und setzt sich einfach nackert hin. Ich meine, das machen täglich ganz viele, die sich erstens mal ausziehen. Am FKK-Strand rennen alle, ich werde auch nicht zum FKK-Strand gehen und jedem Einzelnen applaudieren, weil ich es ganz toll finde, dass du den Mut hast, hier nackt zu liegen und mir deine Seele zu zeigen. Ich glaube, der wird mir anschauen auf der Donauinsel. Was willst du? Ich sage das sicher nicht mehr, Hölle, du Arschloch. Und hau aber schon, du Kübe, schleich dich aus. Spanner, Geschissener. So wird das wahrscheinlich so passieren. Ja, vermutlich, ja, mit Recht. Ja. Ja. Vielleicht sollten wir uns auch darauf einigen, dass wir so reagieren. Die Winnie kommt gerade die Treppe hoch. Das freut mich, Winnie. Du hast es schon gefällt. Denn Winnie, wir haben heute natürlich auch wieder Winnie dabei. Man hört es jetzt.
Sie steigt jetzt gerade aufs Kabel.
Genau, aber hört ein bisschen die Tapsa
im wichtig, Hintergrund. Weil sie war bei der ersten Folge dabei.
Und sie ist jetzt auch
wir lieben dabei. Traditionen. Jetzt
schüttelt sie sich
und
sucht sich einen Platz in unserer Nähe.
Mir ist eingefallen, vorher, du hast von deiner Frau eigentlich berichtet, dann hast du dich aber wieder verzettelt. Oder nein, deine Frau hat das erzählt,
richtig? Meine Frau hat diesen Workshop gemacht und hat erzählt, dass so genau. Dass da
also
war.
Geschichte ist erledigt.
Geschichte sehr ist gut. Erledigt.
Mir fällt aber dazu tatsächlich etwas ein, was auch mit Narzissmus vielleicht zu tun hat. Ich habe die schöne Geschichte gelesen, dass Klaus-Maria Brandauer auf einem Essen in Hollywood, als er schon den Oscar oder zumindest nominiert war, mit Betsy Bloomdale, einer Kaufhauserbin, an einem Dinner geladen war und die irgendwann gemeint hat, sie haben irgendwie ein interessantes Gesicht, sie könnten vielleicht was damit machen in Richtung Film. Und er sagt, Entschuldigung, ich bin Klaus-Maria Brandauer. Und sie sagt, es ist kein Problem, den Namen kann man ändern.
Sehr lustige Geschichte. Die kenne ich nicht, die ist wahnsinnig lustig. Ich kenne eine andere Geschichte von einem Tonmeister, vom Klaus-Maria Brandauer. Da ist er, aber es gibt ja bei uns diese Tradition, eine Schnapsklappe auszugeben. Und
kannst du vielleicht kurz erklären, was das ist?
Ja, also wenn eine Schnapszahl, es wird immer diese Klappe geschlagen beim Film, und wenn eine Schnapszahl draufsteht, also eine Schnapszahl, das ist ja ein Begriff, das wissen alle, also drei Zahlen müssen gleich sein sozusagen, drei Ziffern, und das ist das so korrekt?
Ich glaube, Ziffern sind es in dem Fall, ja.
In dem Fall, gell? Drei Ziffern müssen gleich sein, wird eine Klappe auf irgendjemanden geschlagen aus der Produktion oder aus dem Cast. Und so wurde offensichtlich auf Klaus-Maria Brandauer eine Klappe mal geschlagen. Mir hat das der Tonmeister erzählt, damals. Ist auch schon lange her. Ganz ein toller Tonmeister, wahnsinnig lustig, ein anekdotenreicher Tonmeister. Also von dem könnte man, ist schon lange nicht mehr Tonmeister. Ich weiß leider nicht, wo er ist, aber falls er zuhört, bitte.
Möchtest du seinen Namen?
Walter Amann.
Ich wollte gerade sagen, melde dich. Mir ist gerade Walter Amann eingefallen. Ja, ja, genau. Ich habe mit Walter Amann sogar eine Brieffreundschaft gehabt eine Zeit lang.
Wirklich?
Weil er mir auch so tolle Geschichten erzählt hat. Und das ist auch etwas gut für eine Folge über die Menschen, die so ein bisschen aus der Zeit gefallen sind im besten Sinne. So ein höflicher, alte Tugenden lebender.
Genau.
Zeitgenosse.
Also er sei gegrüßt, wenn jemand weiß.
Walter Amann wird ein Gast sein.
Bitte melden, wir würden uns freuen, dich einzuladen, dich mal wieder zu sehen. Wenn jemand die Telefonnummer oder eine E-Mail... Du hast sie
sogar? Ich habe sogar seine Postadresse, weil wir ja geschrieben haben.
Ja, falls er
wenn meine Postkarte,
umgezogen.
Können wir eine Postkarte schicken? Er wohnt in München, im Raum München. Ich glaube, das ist nicht zu viel verraten.
Glaube ich auch nicht. Wohnen ja ein paar Leute in München. So wenig sind es ja nicht. Im Raum München. Weiter die Geschichte. Und es gab eine Schnapsklappe von ihm und der ist ins Lokal gekommen und gesagt, eine Flasche Schnaps. Entschuldige, jetzt habe ich die Pointe, wie so oft habe ich es kaputt gemacht.
Macht nichts, aber das ist ja auch etwas, was wir das immer wieder beim Programm thematisieren werden, dass du Witze nicht erzählen kannst.
Ich kann wirklich Witze nicht erzählen, ich habe sie wirklich kaputt gemacht. Er hat natürlich gesagt, eine Flasche Champagner für meine Freunde. Das heißt, er hat für das gesamte Team, 40, 50 Personen, eine Flasche Champagner bestellt und der Wirt hat ganz trocken gesagt, soll ich Stammball bringen? Muss man auch erklären, man versteht den gesamten Witz, bitte erklär du die Geschichte, wie sie sein könnte, weil es ist sinnlos, ich komme hier nicht mehr raus aus dieser Nummer und sie wird auch nicht lustig.
Das macht nichts. Ich finde, du tust dir da wahnsinnig Unrecht, weil meine Theorie ist ja, Menschen, die viele Witze erzählen können, haben keinen Humor. Nächste provokante. Und du kannst keine Witze erzählen, bist aber wahnsinnig. Also es gibt niemanden, der so einen Humor hat wie du in meinem.
Aber man kann es nicht besser versemmeln, oder?
Man kann es nicht besser versemmeln, aber die Geschichte wird uns Walter Amann in einer Folge selbst erzählen.
Genau, eine Geschichte versuche ich noch. Ganz winzige kleine Schnapsgläser. Ja, genau. Und zwar nicht einmal moderne, schöne Schnapsgläser mit Stiel, sondern wirklich. Stammball.
Ja, manchmal mit so schlechten Sprüchen drauf.
Genau, so ist es. Genau, zusammengedrückte, gepresste, feste Gläser. Eigentlich das Schlechteste am Geschmack herauszufinden.
Der kleine Mann unter den Hefer, unter den Tassen, unter den Gläsern.
So der kleinste gedrückt, der Gartenzwerg unter den Gläsern ist ein Stammball. kann man so. Nein, der Gartenzwerg unter den Statuen ist ein Stamperl unter den Gläsern. Oder?
Ja, richtig.
So ist es, glaube ich.
So ist es nämlich, logisch.
Auch ein schöner Folgenname.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Eigentlich, gell? Egal.
Bisschen lang, aber sehr schön.
Aber sehr schön. Aber noch einen anderen Versuch einer Geschichte, von einer Anekdote von der Nachbar von Walter Ammann hat am Gardasee sich ein Motorboot geliehen und der Motor ist ins Wasser gefallen, weil er irgendwie nicht festgeschraubt war, und er ist zurückgerudert und ist zum Verleiher gegangen und ist hingegangen, Motor in Mare, weil er erklären wollte, wie wo der Motor ist.
Motor in Mare.
Motor in Mare. Oder Motor in Mare.
Ich und weiß, was ist nicht, dann passiert?
Weiß ich nicht mehr. Dafür. Deswegen laden wir.
Richtig.
Das ist alles nur...
Walter Ammann zum Abschluss noch hat viele Filme mit dem großen Michael Haneke gedreht.
Ja, und mit allen, glaube ich, auf dieser Welt gedreht, habe ich den Eindruck. Also den Anekdoten
einer,
nach.
Der tatsächlich Schauspieler, Schauspielerinnen nicht verkabelt, wenn es möglich ist.
Richtig.
Alte Schule, er möchte den Schule. Ton mit seiner Angel
möchte erwischen. Haben. Genau.
Und es ist für ihn wirklich fast ein Schuldeingeständnis, wenn ein Schauspieler verkabelt. Richtig. Ist auch völlig aus der Zeit gefallen.
Total.
Heute wirst du sofort, na sicher verkabeln wir das.
So ist es, ja. Wollen auch die RegisseurInnen wollen alle.
Genau.
Ja. Mhm. Ein letzter Satz zu ihm noch. Ich kann mich erinnern, er hat sich immer dafür entschuldigt, falls ich bei einer Produktion zum Synchron musste. Mhm. Er hat gesagt, ich habe gehört, du hattest einen Synchrontag, ich möchte mich dafür entschuldigen.
Ja.
Das ist, kann man sich auch kaum mehr vorstellen. Also es ist wirklich, aus der Zeit sieht man, wie lange wir schon diesen Beruf machen.
Mhm. Ich habe noch gedreht auf Film und nicht digital. Aber ich bin deutlich älter als du. Das ist die nächste Lüge.
Ja, also ich glaube, das war jetzt ein langer, unser erster Fixpunkt, war eigentlich ein sehr langer Fixpunkt,
genau. Würde ich
sagen. Da sind wir ordentlich drüber gegangen, aber ich möchte nur dazu sagen, in unserem ersten Fixpunkt können wir natürlich in der nächsten Folge alles wieder revidieren. Das heißt, alles, was wir bis jetzt gesprochen haben, können wir in der nächsten Folge wieder als Lüge bezeichnen oder betiteln oder wie auch immer.
Oder enttarnen.
Oder enttarnen, dankeschön.
Ja, gerne.
Wie weit sind wir? Wir haben ja eh schon ein bisschen, du hast schon ein bisschen gesprochen vom Programm. Wie weit sind wir mit dem Programm? Weil das sollten wir auch kurz an.
Ja, ich muss sagen, es war ein spannender Prozess. Ich war wirklich an einem Endpunkt. Ich habe das aber oft in so einem Prozess. Ich hasse diesen Prozess wirklich. Und ich liebe ihn, aber es ist wirklich, es wird immer schwieriger, so ein Ding auf den Boden zu bringen. Mit dem Alter wird alles, also ich habe immer gedacht, man kriegt eine gewisse Erfahrung, aber es wird immer schrecklicher. Und ich habe die letzten Wochen, was der letzte Gedanke vor dem Einschlafen und der erste nach dem Aufstehen oder vor dem Aufstehen, was machen wir mit diesem Programm? Wir kommen, die Zeit rennt uns davon, wir wissen so wenig. Und dann habe ich eine Krisensitzung einberufen und ihr habt sehr gut reagiert, ihr habt es ernst genommen, da bin ich euch sehr dankbar. Also ihr, du und unsere beiden Co-Autoren. Und dann haben wir irgendwie aus der Verzweiflung heraus, wie so oft, einen, finde ich, neuen Zugang gefunden, dass es jetzt nicht komplett theatralisch sein wird und wir Szenen spielen, sondern dass es auch die Ebene gibt, wo wir wirklich vermeintlich als wir selbst direkt mit dem Publikum sprechen, die Geschichte erzählen, die in der Vergangenheit passiert ist, vielleicht auch ein bisschen ähnlich wie wir eh hier tun, nur halt geschrieben, und dann immer wieder in die Szenen aus diesem fast schon Doppelkonferenzartigen, dann wird immer wieder sozusagen in die Vergangenheit hineinstolpern und die Szenen dann anspielen und so weiter. Und das ist, hilft uns jetzt zwar auch noch nicht weiter, weil dadurch ist es noch nicht geschrieben, aber es hilft uns, einen Schritt weiter zu gehen, dass ich das Gefühl habe, das ist ein Zugang, den wir alle sehr richtig finden.
Mhm. Ja, ich fand es, also eben, das war ja nicht wirklich gemeinschaftlich, sondern du hast diesen Vorschlag gebracht und ich fand ihn super von Anfang an. Das letzte Mal haben wir gesagt, haben wir diesen Sportvergleich gehabt, mit dass wir irgendwie, es ist wie wenn wir eine Mannschaft haben und wir haben einen super Trainer, der an uns glaubt, aber noch keine Spieler. Mhm. Hast du den Eindruck, dass dadurch jetzt zumindest mal Spieler in der Auswahl stehen?
Wir haben jetzt zumindest ein paar Talent-Scouts, um bei deinem Bild zu bleiben, ausgeschickt, die mit ein paar Spielern konkrete Verhandlungen aufgenommen haben. Und es realistisch ist, dass der eine oder andere, oder die andere, es sind ja auch weibliche Figuren, ist vielleicht ein anderes Thema, tatsächlich unterschreiben könnte, um beim Restaurant dabei zu sein. Wir wollen nämlich gerne auch paritätisch sein, zumindest habe ich mir das gedacht, wird aber auch wieder problematisch, weil wir ja trotzdem zwei Männer sind, aber es gibt ein paar Frauenfiguren, wo die große Frage ist, aber das kann vielleicht in einer weiteren Folge, wenn wir dann tatsächlich schon geprobt haben, Thema sein, wie spielt man heute als Mann eine Frau? Darf so man das überhaupt? Ich finde ja.
Ja, also wir diskutieren auf jeden Fall sehr stark darüber. Ja. Dürfen wir es oder dürfen wir es nicht? Das haben wir, das machen wir schon im Prozess die ganze Zeit. Und ja, aber irgendwie haben wir uns, also wir haben uns ja noch nicht endgültig dafür entschieden, aber ich denke schon, dass wir alle in eine Richtung gehen, dass es so sein wird. Mhm. Ja, also noch ist es ja nicht fertig, deswegen kann man nie sagen, okay, so wird's sein. Aber Stand heute haben wir uns eher dafür ausgesprochen. Aber es stimmt, es ist irgendwie, es ist ein schwieriges Thema. Ich finde eben auch, ich habe ja sogar auch im Film mal eine Frau gespielt. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass ich es heute zum Beispiel auch nicht mehr dürfte.
Wahrscheinlich nicht, ne?
Ja. Was jetzt in dem Fall, glaube ich, wurscht wäre. Aber also egal, aber da könnte man, das können wir gerne einen Freund einladen.
Ich würde in dem Fall eine Freundin einladen.
Ich hätte einen Freund, der, also jemand, der ein Transmann ist.
Ah, okay, auch schon, ja. Gut. Auch interessant. Aber ich würde auch die weibliche feministische Perspektive
gerne
dazu.
Ich hätte, ja, laden. Für das Thema genau. Ich kam deswegen auf Transmann, weil ich damals einen Transmann gespielt habe. Nein, umgekehrt, eine Transfrau, Entschuldigung. Deswegen Schweigen.
Schweigen jetzt.
Schweigen, es wird ernst plötzlich.
Ja, es ist ein dramatischer Moment.
Ja, naja, jetzt sind wir, eigentlich wollten wir erklären, wie weit wir mit dem Programm sind.
Gell? Haben wir ein bisschen schon. Also wir haben eine neue Form gefunden. Und
also ich finde das auf jeden Fall, ich bin um vieles zuversichtlicher geworden in der letzten Zeit tatsächlich, möchte ich noch kurz sagen. Weil aus verschiedenen Gründen, nicht nur, weil wir diese eine Form gefunden haben, sondern auch, weil ich den Eindruck habe, jetzt auch mit der Arbeit, mit dem Podcast, lernen wir uns auch noch einmal anders kennen. Ich habe für mich den Eindruck, dass ich mehr feststellen kann oder langsam drauf komme, was wir brauchen, was ich geben muss, so ein bisschen langsam. Mhm. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ich finde auch, es war ein langer Weg, aber der ist wahrscheinlich notwendig, dahin zu kommen, was wirklich Themen sind, die was mit uns zu tun haben. Und das ist ja das, was, glaube ich, ein bisschen das Kabarett oder den Stand-up oder die Humorarbeit auf der Bühne sozusagen vom Schauspielerberuf unterscheidet, dass man ein bisschen was von sich hergeben muss. Dass man natürlich entfremdet und überhöht und alles. Und wir haben lange damit gerungen, was wir überhaupt erzählen wollen oder was zwischen uns so Themen sind. Und da finde ich, haben wir jetzt zwei ganz schöne Archetypen für uns gefunden, dass du mir quasi unterstellst, ich bin zu weich für diesen Beruf. Ja? Du, ich denke zu viel nach, ich zweifle viel zu sehr. Und ich dir unterstelle, dir ist zu viel wurscht und vielleicht, dass du nicht fit genug bist, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, weil du ja beim Drehen alle 3 Sekunden abbrechen kannst und das nochmal machen kannst und auf der Bühne eben nicht. Ja. Du musst 2 Stunden durchstehen.
Richtig.
Also 90 Minuten, um beim Fußball zu bleiben.
Richtig.
Und ich kann dich nicht von der Bank bringen, weil du bist gesetzt, du bist mein Robert Lewandowski.
Du musst spielen.
Du musst spielen.
Das hilft nichts.
Du musst spielen.
Pass auf, Robert, du gehst also raus und spürst, weil wir brauchen dich und du kannst das auch. Ohne dich läuft das nicht. Du musst es machen und ich weiß, du kannst es, ich glaube an dich.
So ist es.
Oder?
Genau so ist es.
Welcher Trainer war das? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht, aber...
Irgendeiner aus meiner Jugend.
Weil heutzutage reden die ja viel NLP-geschulter und Hochdeutsch und gibt es ja diese Typen. So Ernst Happel hat geraucht auf der Bank.
Richtig. Es gab auch Spieler, die rauchend vom Spielfeld. Heute haben wir ja das Namen, ist die namenlose Folge.
Ich glaube zum Beispiel der von mir hochgeschätzte Andi Ogris und auch sein Bruder Ernst, der leider schon verstorben ist, waren bekennende Raucher.
Na bitte.
Bis zuletzt. Also auch, und Andi hat ja auch bei Sevilla oder irgendwo in Spanien, egal ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Spanien.
Hauptsache Italien, glaube ich, was. Wurscht.
Hauptsache Italien.
Ich glaube was. Es
ist wurscht, egal, es in beide Richtungen.
Aber,
Andreas Möller war das. Man hat früher noch geraucht.
Ja, man hat geraucht.
Und es gab noch Trainer, die wienerisch gesprochen haben. Das soll aber jetzt nicht heißen, dass alles besser war. Das meine ich damit gar nicht. Das ist einfach nur eine Bestandsaufnahme.
So ist es, Es ist nicht wertend. Ja. Genau. Es ist Zeit für Rubriken, würde ich sagen.
Absolut, wir gehen in die Zielgerade.
Deswegen meine größte Angst aktuell.
Deine, meine... Größte Angst aktuell.
Spontan ist schon zu spät. Ist schon zu spät zu sagen. Aber eigentlich müsste man, glaube ich, spontan darauf antworten.
Ja, mir fällt ein Christoph Schlingensief. Wir sind heute wirklich sehr breit in der Themenwahl. Er hat gesagt, ich bin eine Kirche der Angst. Oh. Damit kann ich viel anfangen. Also ich kann dir willkürlich immer 1000 Ängste nennen.
Ich habe aktuell Angst, dass diese Tonaufnahme nicht funktioniert. Mhm.
Das wäre schade, finde ich.
Finde ich auch. Das ist meine größte Angst aktuell.
Aber es ist eine sehr konkrete Angst.
Total.
Und das finde ich auch sehr gesund. Und ja, deswegen tust du mir auch so gut.
Na, weil ich denk,
du holst mich immer ins Jetzt zurück. Das ist eine Angst, die macht Sinn. Also das
ja,
ist
genau. Weil ich kann noch wahnsinnig viele Fehler machen. Ich kann zwar aufgenommen haben, aber ich kann es nicht richtig auf den Computer runter. Und dann finde ich es vielleicht nicht. Dann ist es weg oder es ist da. Keine Ahnung. Angeblich, das Gerät wurde mir so eingestellt, dass es auch noch ein Backup macht. Aber ein Backup auf der gleichen Karte. Somit, also wenn jetzt die Karte zum Beispiel kaputt ist oder wenn die Qualität scheiße ist, dann ist es wurscht, ob es ein Backup gibt oder nicht.
Mhm. Und was ist, wenn der Podcast scheiße ist, wenn der Inhalt schlecht ist, da kann man sowieso auch technisch nichts machen.
Da kann man technisch nichts mehr machen. Mhm. Da können höchstens die ZuhörerInnen sagen, bitte hört auf mit der Scheiße. Mhm. Bitte lasst es, macht es nicht. Nicht weitermachen.
Spannend. Die nächste Rubrik, die immer vorkommen soll, Heldinnen der letzten Tage.
Oder der Zeit.
Heldinnen der letzten Tage oder der Zeit.
Ja, wer fällt da rein?
Ja, also ich erkläre mal kurz, warum es diese Rubrik gibt, weil ich der Meinung bin, dass man da die Chance hat, positive Dinge mal ins Leben reinzuhauen. Und ich bin ja immer irgendwie so weit weg von positiven Dingen. Sebastian Betzel sagt ja immer, du solltest einen Podcast machen, der heißt Simon sieht schwarz oder hört schwarz.
Ein Wortwitz.
Ein Wortwitz,
Schön.
Ein Wortwitz. Weil ich offensichtlich es schaffe, wenn man privat wo steht und wir sind zu zweit, kommen wir wohin, treffen eine dritte oder vierte Person und quatschen mit der und er geht kurz wohin, holt sich irgendetwas von der Bar und er verlässt die Runde fröhlich, es wird gelacht und er kommt zurück und es ist Grabesstille und ich monologisiere über irgendwelche Weltuntergangsszenarien.
Das ist wirklich die große Ambivalenz an deiner Seite, die mich fasziniert, die ich auch versuche mit dieser ganzen Reise, die wir hier machen, herauszufinden, dass man auf der einen Seite wahnsinnig glücklich ist, weil du so inspirierend fröhlich bist wie ein kleines Kind, gleichzeitig aber nichts interessant und leiernd findet. Oder ich denke mir oft, jetzt präsentiere ich ihm was, ich habe eine tolle Neuigkeit, wir haben zum Beispiel 800 Karten verkauft oder ich habe so ein gutes neues Lokal entdeckt oder so und freue mich tagelang drauf und dann erzähle ich es dir und es ist eine Null-Reaktion.
Ja.
Nichts. Richtig, keine Erwartungen. Vielleicht hast du ans Leben keine Erwartungen mehr.
Nein, stimmt aber nicht.
Stimmt aber nicht. Ne?
Nein, stimmt eben nicht. Aber
ist ein Schutz, glaube ich.
Nee, ich weiß nicht. Ich habe dir ja die Geschichte erzählt von meiner Frau. Heute kommt meine Frau oft vor. Mhm. Weil meine Frau hatte, dass wir ganz oft uns streiten. Und du wirst es eben auch verstehen. Das ist zum Beispiel, sie hat ein Problem und erwartet irgendwie, dass ich sage, scheiße, ja, na, so oder so, das oder das muss machen. Und ich sage als Antwort jetzt, ich versuche jetzt ein Problem X zu erzeugen, das ist sinnlos, das ist sinnlos, weil das ist wie wenn du die Tür aufmachst und heizt. Das ist sinnlos, das wird nicht passieren. Und für mich ist das ein unfassbar unterstützender Satz, für den Rest der Welt scheinbar nicht. Weil für mich bedeutet dieser Satz, geh nicht in diese Sackgasse, diesen Kampf kannst du nicht gewinnen, verlasse diese Gasse, dieses Problem wird sich erst lösen, wenn du weggehst und wenn du einen anderen Weg gehst. Das bedeutet für mich mehr oder weniger dieser Satz. Für den Rest der Welt aber offensichtlich nicht. So. Deswegen würde ich jetzt einmal sagen, die Heldin des Tages heute mal, vielleicht freut sie das, ich bezweifle, dass sie den Podcast hören wird, aber meine Frau.
Ich finde das wunderschön. Ich möchte dem auch dann gar nichts mehr hinzufügen,
aber
weil
sie
hat sich's verdient.
Sie hat sich's verdient mit mir.
Wahrscheinlich will sie nur, ist meine Mutmaßung, dass du das Problem ernst nimmst und nicht, dass du ihr gleich eine Erklärung lieferst, noch dazu eine, die frustrierend ist. Das ist logisch, das brauchst du nicht machen und so. Ne? Aber eigentlich möchte sie, dass du sagst, ich höre, dein Thema, dein Problem.
Ja.
Ich nehme das ernst.
Ich höre dich.
Ich höre dich. Ich will es gar nicht verulken. Aber die gemeinsame Begeisterung ist schon was sehr Wesentliches, finde ich, in Freundschaften, in Beziehungen überhaupt, weil ja das Prinzip Hoffnung auch das ist, woran wir uns die ganze Zeit so festhalten. Ja. Und das spielt's mit dir nicht. Das ist wirklich interessant. Nein,
schwierig. Ja, das ist echt schwierig. Bei mir ist es echt schwierig. Ja, du hast recht. Hast du noch eine Heldin oder machen wir, nächste Woche bist du dran mit deiner
Heldin? Nächste Woche
Heldin
bist meine Heldin dran. Ich möchte gerne heute deine Frau als Heldin hier stehen lassen. Solo-Heldin. Sie wird den Podcast bis hierhin nicht gehört haben.
Nein. Sie hat vorher abgedreht. Es redet er schon wieder.
Ja. Das habe ich die ganze Zeit.
Genau, ich rede da schon wieder, das kann nicht sein. Ja. Noch was kurz. Die kleine Schwester meiner Frau hat einmal gesagt, wie ich auf Podcast-Reise unterwegs war, da hat meine Frau ihr erklärt, wo er gerade ist. Und da hat sie gesagt, was? Ah, der Simon macht Podcast? Das ist ja ideal für ihn, da kann er ja die ganze Zeit reden.
Ja.
Ja. Lustig, ich mag es, wenn man mich kaputt macht ein bisschen. Dritte Rubrik, Kulinarik.
Kulinarik.
Habe ich jetzt nur für die Deutschen gemacht.
Ja.
Weil mit Österreich verbindet man ja immer Wein, Gesang und Essen.
Ist das so? Wein, Weib und Gesang. Aber das.
Ich ändere es mit Wein.
Ja.
Was habe ich gesagt? Wein, Gesang und Essen.
Wein, Gesang und Essen.
Oder nicht?
Ja. Aber das ist wirklich, es, diese drei Punkte hast du dir ausgedacht.
Habe ich mir ausgedacht. Findest du schlecht?
Nein, ich finde sie gut. Aber mir fällt jetzt gerade nicht wahnsinnig viel dazu ein. Möchtest du konkrete Lokaltipps geben oder möchtest du als Veganer?
Nein.
Ich sage immer, dass du Veganer bist. Du bist ein wahnsinnig sympathischer Veganer, weil du gar nicht erzählst, dass du Veganer bist.
Weil
normalerweise
sagen
die Leute immer gleich nach 30 Sekunden.
Ich bin ja nicht Vollzeit vegan.
Ach so.
Ich esse ja manchmal Käse und sowas.
Mhm. Ein Freund von mir hat einen Sohn.
Oder ein Ei ab und zu. Ich habe gehört, dass Eier so wahnsinnig gesund sind.
Ja, ein Freund von mir, dessen Sohn hatte, glaube ich, war mit 14, hat er gesagt, Papa, ich bin jetzt Vegetarier. Und dann habe ich gesagt, ja, interessant. Dann waren sie am Abend essen und er hat bestellt gebackene Hühnerleber. Und dann hat sie gesagt, du bist Vegetarier. Ja, nicht immer. So versuche ich es auch.
Sehr lustig. Ja, nicht immer. Ich esse halt auch mal Gemüse.
Richtig.
Ja. Ja, das stimmt, ja. Naja, und bei mir ist es, ich bin jetzt, also ja, naja, wobei, wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre ich immer vegan. Mhm. Aber aus Faulheit bin ich dann oft nicht vegan.
Naja,
es und ist auch aus Genuss.
Genau, es ist schwierig. Es ist natürlich eine viel größere Herausforderung, vegetarisch und vegan gut zu kochen, als ein Fleisch herauszubraten.
Es gab ja jetzt diese, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber es gab ja jetzt irgendwie diesen Wunsch, dass man Köche auch vegan ausbildet in Österreich. Und das wurde abgeschmettert, weil es zu wenig Interesse gibt angeblich.
Unfassbar.
Und ich kann es bestätigen, es gibt kein Interesse am Land. Ich drehe oft am Land, nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, eigentlich mehr in Deutschland. Und es gibt keine vegane Küche in Lokalen, die man essen kann am Land. Das ist so. Es wächst zwar dort überall Gemüse, oder es gab da mal Gemüse, das dort bei diesen Böden vorhanden war und so. Aber es wird eigentlich dann meistens eh nur aus der Metro eingekauft und da wird hauptsächlich Eisbergsalat präsentiert mit schon vorgeschnittener Karotte aus der 25-Kilo-Packung. Das ist erstaunlich, weil die Großeltern, die ich dort treffe sozusagen, diese Generation, hat noch völlig anders gegessen. Mhm. Das hat sich erst mit eigentlich in der gescholtenen Boomer-Generation, die haben plötzlich aufgehört mit Speisen, wie sie die Großelterngeneration der Boomer noch hatten, weil die haben eigentlich in der Woche nicht oft Fleisch gegessen, wenn wir so viel Fleisch essen würden wie meine Großelterngeneration, dann hätten wir CO2-mäßig oder flächenmäßig ernährungstechnisch kein Problem.
Ja, liebe Menschen, Sie hören.
Bei Kulinarik kann man viel machen.
Wir können auch über Wein sprechen. Das ist Kulinarik ein Anliegen und das Thema unseres Stücks ist ja auch Kulinarik.
So
da schließt sich dann doch der Bogen. Es ist schön, dass man manchmal nur aussitzen muss und dann kommt das Restaurant ab 10. Jänner in Wien, dann in ganz Österreich und auch in Deutschland und der Schweiz. Und wir werden uns daran auch abarbeiten. Und die Idee ist, oder die Synopsis, dass zwei Figuren, die zufälligerweise so heißen wie wir, ein Haubenlokal in der sogenannten Pampa, also von der du jetzt gesprochen hast, eröffnen und es geht natürlich gehörig schief.
So ist es. Mhm. Du bist jetzt nahtlos in die Grunge-Time gekommen. Das war jetzt so richtig. Das habe ich jetzt richtig gespürt. Mhm. Das ist die Grunge-Time. Jetzt hast du Gas gegeben. Zack, wir machen noch eine Werbung. Wir kommen zum Ende.
Eine kurze Werbung noch und
wir
dann
gehen
ist wirklich.
Jetzt schmeißen wir in der Grunge-Time, schmeißen wir alles raus. Was ist deswegen auch noch dieser unsägliche Witz, den mir Uwe erzählt hat, der so schlecht ist, dass er wirklich lustig ist. Es gibt in Ich kann ihn nicht sagen, sag du ihn bitte.
Es gibt gute Servietten in der Sowjetunion. Der Witz ist so schlecht, weil es auch die Sowjetunion nicht mehr gibt.
Der ist wahnsinnig und schlecht.
Junge Zuhörerinnen sich jetzt denken, jetzt hat er wirklich einen Schlaganfall gehabt.
Genau, und ich kann ihn nicht einmal wiederholen, nicht einmal den schaffe ich zu wiederholen.
Unfassbar. Mhm. Ja, in der Grandstein darf man alles noch raushauen, was man raushauen will. Gibt's noch was?
Naja, du hast in der ersten Folge großspurig angekündigt, dass Sebastian Betzler ein Dauergast sein wird. Jetzt sind wir
in der zweiten Folge und er ist immer noch
nicht da. Mit der zweiten Folge fertig und er ist immer noch nicht da. Was ist da los?
Eine Lüge.
Eine Lüge?
Nein, keine Lüge.
Du kennst ihn gar nicht persönlich.
Ich weiß gar nicht, wer das ist. Doch, natürlich. Warte, ich habe eine Sprachnachricht von ihm bekommen, weil ich habe ihm geschrieben und pass auf, ich suche sie gerade. Wo ist er, Sebastian? Sebastian Betzel. Hier, eine Nachricht bekommen, warte. So.
Ja, lieber Simon, das ist total lieb, dass du jetzt unter die Podcaste gegangen bist und auf meine Mitarbeit zählst. Das finde ich ganz toll, auch dass der Manuel das zulässt. Die nächsten zwei Wochen geht es aber bei mir leider nicht, weil ich der Cheforganisator von dem Air Defender, großen Luftfahrtmanöver bin. Also ich fliege auch selber einen Tornado und werde zum Abschluss, aber das ist dann mehr so eine Showgeschichte, aus der Stratosphäre nackig runterspringen. Aber ansonsten bin ich die nächsten zwei Wochen also mit meinen ganzen Flugkumpels von der NATO unterwegs und wir machen da das Manöver. Deswegen kann ich da jetzt leider nicht mit euch podcasten. Denn das ist ja auch irgendwann nochmal wieder rum. Gell? Und dann meldest dich wieder und dann machen wir was Schönes. Liebe Grüße.
Ja, ich habe genau sowas befürchtet.
Ja, aber es ist schön. Es ist eine fantastische Geschichte und schön, dass er sich zurückgemeldet
hat. Ja, obwohl er so viel zu tun hat, dass er das macht alles. Gell? Mhm. Ja. Was machen wir jetzt?
Ja, dann machen wir ohne Sebastian einstweilen noch weiter.
Ja, ja. Na, er kommt ja. Ja. Gut. Gut, also Frage beantwortet.
Ja.
Danke. Okay, schön.
Ja, wir haben die schlechten Witze und die Namenswitze als Rubrik gehabt. Das ist aber jetzt, wird zu weit führen. Vielleicht das vertagen wir in eine andere Folge. Möchte auch gerne, dass du den Menschen irgendwann mal erzählst, wie sie mit deinem Namen in der Schulzeit Witze gemacht haben. Finde ich auch eine schöne Geschichte. Simon, das wo ist der Garfunkel?
Ja, genau.
Das passt da auch gut rein, machen wir aber heute nicht mehr.
Kannst du nächste Woche begrüßen mich.
Ja, Simon, wo ist denn der Garfunkel? Genau. Und du hast, das ist wirklich traurig, am Anfang nicht einmal gewusst, was meint der?
Was meint der? Weil ich nicht einmal wusste, wer soll dieser Garfunkel sein?
Richtig. Und ich möchte ihn in der Crunch-Time, das meine ich jetzt, das klingt jetzt ein bisschen so, als wäre ich Sportmoderator, weil mein Bruder und ich zum Beispiel immer so reden, wenn wir miteinander Tischtennis spielen. Und da kommt es in die entscheidende Phase. Nein, ich möchte Ihnen mitgeben, wir haben wirklich viel mehr Fragen als Antworten und viel mehr Zweifel als Sicherheit, aber so ist es. Und das Leben ist trotzdem fantastisch. So ich freue mich wirklich, jede Sekunde mit dir Zeit zu verbringen. Wirklich, I mean it. Und es ist so eine geile Reise. Und in der ersten Folge habe ich die These aufgestellt, dass es unsere Freundschaft gefährden wird, wenn das Programm in die Binsen geht oder auch dieser Podcast und du hast das abgeschmettert. Das fand ich wahnsinnig schön jetzt beim Wiederhören und sage, da habe ich mich geirrt. Ich glaube, es wird unsere Freundschaft nicht gefährden, egal was passiert.
So ist es.
Weil es gute Lebenszeit ist mit dir.
Danke, dass du mit mir das heute gemacht hast. Wir entlassen sie in einen Abend, Tag, Morgen, was auch immer, in einen Sonnenuntergang in der Südsee. Denken Sie an meine Augen.
Und denken Sie, wenn es Ihnen schlecht geht, an Simons Augen. Ja, und es wird Ihnen besser gehen. Ich verspreche es.
Genau, der Sonnenuntergang in der Südsee. Allerdings, während ein Orkan aufkommt. Weil das Wasser ist schon immer so richtig
man
blau.
Man darf sich nie zu sicher sein.
Man darf sich nie zu sicher sein. Es ist ein bisschen grau und es kräuselt so ein bisschen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke und tschüss.
Bussi Baba.
Good morning.
Schwarz und Rubai ist eine Produktion von Good Guys Entertainment. Ausführende ProduzentInnen Julia Hoff und Urli Heffliger. Ton und Schnitt Jack Richter-Reichhelm. Titelmusik von Monta. Neue Folgen gibt's jeden zweiten Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt.